Ich muss zustehen, dass ich in dieser Woche mir viel Gedanken gemacht habe, wie ich diese Botschaft heute Morgen anfangen sollte. Und ich war mir eines überzeugt, und das war ganz klar, dass ich ein Beispiel haben sollte von einem Freudenfest. So, ich habe versucht, ein bisschen nachzudenken und zu überlegen, zu sehen, welche Feste bin ich gewesen, dass ein Freudenfest war. So, ich erinnerte mir daran, als ich meine Militärabsolvierung hatte und wir hatten so ungefähr 1000 Leute auf diesem Fest. Aber wenn ich so nachdenke, dann dachte ich, das ist tatsächlich nicht ein passendes Beispiel dazu. Dann dachte ich weiter und ich erinnerte mir, dass ich an Hochzeiten teilgenommen habe. Weiß nicht, wie viele Hochzeiten habt ihr schon teilgenommen? Und meistens sind Hochzeiten ein Freudensfest, nicht wahr? Und dann dachte ich, wahrscheinlich ist das auch nicht das Richtige. Und dann weiter überlegt und gesehen, you know, was hat man erlebt im Leben und wo ist man in Festen gewesen? Und dann dachte ich, oh, sehr oft bin ich eingeladen worden, im Hause einfach, und wir haben einfach gefeiert, dass wir die Freundschaft haben konnten, die wir haben, ein Freundesfest. Und ich dachte, das ist auch noch nicht das ganz Richtige. Und so ging ich hin und zurück und hin und zurück, und ich kam heute Morgen hier und dachte, ich habe kein passendes Beispiel für ein Freudenfest. Und dann, was geschah? Wir haben das Beispiel gerade hier unter uns, Schwester Bittner, nicht wahr? 90 Jahre feiern wir heute. Und das ist ein Freudensfest, das wir mit dir feiern dürfen heute Morgen. Und Gott schenkt es uns, und sehr oft das Freudensfest, das wir, nachdem wir schauen und sehen, ist gerade vor uns. Und wir erkennen und sehen es sehr oft nicht. So, wir gratulieren noch einmal ganz herzlich für dein Geburtstag. Möge Gott dich weiterhin segnen. Wir sind in der Serie, in der wir über die Geistesgaben predigen. Und vorigen Sonntag hat Bruder Ernst gesprochen und ich habe gehört, da ich nicht hier war, dass er mich erwähnt hatte. So, ich kann keine Verantwortung darüber nehmen, das ist, was er gesagt hat. Aber er sagt immer, ich stelle Fragen. Ich denke, das ist, was er gesagt hatte. So, ich bin eigentlich in dieser Versuchung, ob ich Fragen stellen soll oder nicht heute Morgen. Und wir haben dieses Thema ganz bewusst gewählt, wenn wir in unsere Absichten und eigentlich hineinschauen, warum wir existieren als Gemeinde, dann haben wir uns ganz klar gesagt, dass wir hier sind auf dieser Erde, um Gott zu verherrlichen. Dazu hat Gott uns geschaffen. Und er hat uns eine Mission gegeben, eine Aufgabe gegeben. Und diese Aufgabe, die hat Jesus selbst gesagt und hat gesagt, dass wir verantwortlich sind, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Und wir sollen das tun, indem wir taufen und indem wir lehren. Und wir haben eine ganze Reihe Botschaften auf dieser Hinsicht gehört. Aber dann haben wir uns auch gesagt, wenn wir die Bibel klar lesen, dann sehen wir, dass es wichtig ist, dass wir einen guten und richtigen Begriff haben, was Gemeinde bedeutet. Und in diesem Begriff haben wir uns gesagt, dass wir als Gemeinde das erreichen möchten, indem wir unsere Gaben anwenden. Das ist Teil, Gemeinde zu sein. Und so kommen wir zu diesem Thema. Wir haben die Einführung gehört vorigen Sonntag von Bruder Ernst und ich möchte einfach weitermachen heute und den Text aus Matthäus 25 wählen, und wir haben eben die Geschichte gesehen. Matthäus Kapitel 25, Verse 14 bis 30. Und es ist interessant, wenn wir den Zusammenhang hier nehmen, dass Matthäus zwei ganze Kapitel braucht, um das Kommen, das zweite Kommen Jesu Christi zu beschreiben. So, in diesem Kapitel 24 vor diesem, das wir heute betrachten werden, beschreibt Jesus die Rede über das Ende des Tempels, über den Anfang der Wehen. Er schreibt über die große Bedrängnis, die kommen wird. Er schreibt über das Kommen des Menschensohns. Und er gibt uns die Mahnung, die Ermahnung, wachsam zu sein. Aber in diesen zwei Kapiteln, da ändert sich langsam der Ton, wenn er jetzt nach diesen Beschreibungen, die er hatte, eine ganze Reihe von Gleichnisse erwähnt und beschreibt. Dies sind so die genannten letzten Tage Gleichnisse, die Gleichnissen der letzten Tage. Und die meisten von dieser Geschichte, die sind uns wohl bekannt. Da ist das Gleichnis der törichten Jungfrauen. Da haben wir das Gleichnis des Weltgerichts, wenn Gott wie ein Hirte die Schafe von den Böcken auseinanderscheiden wird. Und dann haben wir das Gleichnis von den anvertrauten Zentner, das wir eben heute gesehen haben. Das ist der Text heute Morgen. Wir haben eine ganze Menge Bibeltexte, die über die Geistesgaben sprechen und welche Gaben wir haben können. Wir haben verschiedene Listen in der Bibel von diesen Gaben, die beschrieben sind. Wir haben Auslegungen davon und so weiter. Aber eines, das muss im Zentrum sein. Wir müssen verstehen, warum wir die Gaben empfangen haben, was wir damit tun sollen und was es bewirken soll. Und ich denke, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, das gibt uns die Perspektive in einer ganz realistischen, praktischen Form. Und er hat es in diesem Zusammenhang des Endes der Welt uns erzählt. So ist es wichtig, dass wir unsere Aufgaben, die wir haben, als die Kinder Gottes, in dieser Perspektive des zweiten Kommens Jesu verstehen. Das gibt uns die richtige Perspektive, die Einstellung und die Richtung, in der wir einmal denken sollen, erfahren sollen und tun sollen. Es gibt uns Sinn und es gibt uns ganz praktisch die Richtung, in der wir gehen sollen. Wenn wir dieses Gleichnis anschauen, dann denke ich, dass die meisten von uns es schon sehr oft gehört haben. Wir haben schon vielleicht eine ganze Menge Predigten darüber gehört. Etliche von euch haben sicherlich darüber schon gepredigt. Aber das ganz Erste, was mir auffällt hier in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, ist das Folgende. Er sagt: Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Und dann sagt er, er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, wir sehr oft überlegen wir gar nicht, welche Verantwortung uns gegeben ist. Jesus selbst hat das ganze Vermögen, das er hatte auf dieser Erde, uns anvertraut. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Alles Hab und Gut, das Jesus auf dieser Erde hatte, hat er dir und mir anvertraut. Ich glaube, es ist immer eine Frage für uns als Eltern, wenn unsere Kinder heranwachsen, wie viel Verantwortung können wir unseren Kindern übergeben? Ja? Zum Beispiel, wann dürfen sie anfangen, Auto zu fahren? Ich weiß, das ist ein großer Unterschied. Wir haben viele Leute hier von Paraguay und ich bin mich 100% sicher, dass sie meistens dort in Paraguay viel früher anfangen, Auto zu fahren, als hier in Kanada, oder? Wenigstens Motorrad, ja? Manchmal ist das sogar ein Problem. Die Kinder, die haben noch nicht Füße, die sind noch nicht lang genug, um den Gaspedal anzuscheuern. Ja? Da muss man dann noch einen Klotz hinterlegen, dass sie schon fahren. Und so klein, dann fangen sie schon an zu fahren. Das ist sicher nicht in dem Gesetz, was wir in Kanada haben, wenn sie anfangen zu fahren. Ja? Oder zu arbeiten, oder mit den Maschinen oder so weiter, ja? Auf dem Land. Aber die Frage ist da, wann ist die Person fertig, um die Verantwortung zu übernehmen, alleine das zu tun? Um dass es nicht einen Unfall gibt oder irgendetwas geschieht, jemand beschädigt wird. Jesus, als er zum Himmel fuhr, hat das ganze Vermögen, das er hatte, in den Händen der Apostel gelegt, die anderen Jünger, die er hatte, und das ganze Werk, das wird weiterhin geführt werden von denjenigen, die seine Kinder sind. Das bist du und das bin ich. Das ist die Verantwortung, die wir bekommen haben. Und ich denke, das ist eine wunderbare Verantwortung. Und er vertraut es uns an. Er gibt es nicht nur, aber er vertraut es an. Und das ist damit verstanden, dass wir es tun können. Dass wir es tun sollen. Dass wir befähigt worden sind, das zu tun. Diese Verantwortung zu übernehmen. Ist es eine große Verantwortung? Sicherlich. Der Unterschied hier ist, denke ich, was wir verstehen müssen, ist, dass wir erkennen und sehen, dass wir es nicht alleine von uns und von unserer Kraft selbst tun können. Das andere, was ganz klar weitergesagt wird in Vers 15, sagt, dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, und dann sagt es, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und dann sagt es, und er zog fort. Viele Ausleger, die haben sich Gedanken gemacht, was ein Zehntner ist und wie viel Geld es ungefähr sein könnte. So, jetzt muss ich eine Frage stellen. Hat jemand eine Idee? Wie viel? Wie viel ein Zehntner ist? Oder wie viel die Summe ungefähr sein könnte? Sicherlich wissen wir es nicht ganz genau, aber man schätzt ungefähr 1 Million Dollar. Das ist schon ein schönes Gewicht Geld, ja? Das ist schon eine gute Menge, das anvertraut worden ist. Das ist nicht wenig. Man versucht es auszurechnen, je nach dem Tageslohn der Zehnten und so weiter, wie es ungefähr sein könnte, ja? Nicht eine wichtige Zahl. Was wichtig ist zu sehen, dass es eine hohe Summe ist, dass es viel ist, was uns anvertraut worden ist. Und was er hier sagt, er hat es eingeteilt und hat einem 5 gegeben, den anderen 2 gegeben und den anderen 1 gegeben. Wir haben keine Erklärung, warum 5 und 2 und warum nicht 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Das ist nicht keine Erklärung dafür und das ist auch nicht der Punkt, warum es hier ist. Der Punkt hier ist, dass er verschieden ausgeteilt hat und verschiedene Verantwortungen gegeben hat und verschiedene Fähigkeiten in dem Sinne in Betracht genommen hat. Was sagt es? Einem jeden je nach seiner Tüchtigkeit. Was er ertragen kann, was er tun kann, welche Begabungen da vorhanden sind. Was wir schon gleich hier verstehen müssen, und das wird nachher später ganz klar sein, ist, dass da kein Unterschied ist in dem Sinne von Wert, demnach, welche oder wie viele Gaben wir empfangen haben. So, wenn du ein 5-Zentner-Mann oder Frau bist, das meint nicht, dass du mehr wert bist als eine 2-Zentner-Mann oder 2-Zentner-Frau. Das ist nicht die Abschätzung. Die Abschätzung hier, und wichtig zu verstehen, ist, dass ein jeder von uns das bekommen hat, wozu wir befähigt worden sind, es zu tun. So, wir brauchen nicht irgendwie denken, dass wir, wenn ich ein 2-Zentner-Mann bin oder Frau, dass ich müsste ein 5-Zentner-Mann oder 5-Zentner-Mann sein. Nein, das ist nicht die Idee. Oder dass ich, wenn ich ein 5-Zentner-Mann, das kann auch sein, aber ja, wir sollen nicht die Entschuldigung in diesem Sinne gebrauchen, zu sagen, oh, ich bin ein 5-Zentner-Mann oder Frau, ich möchte nur ein 2-Zentner-Mann oder 2-Zentner-Frau sein. Das ist auch nicht die Idee. Was Gott gegeben hat, ist je nachdem, wie es aufs Beste für dich und für mich angepasst ist. Das andere, was in diesem Text so wunderbar erzählt wird hier, ist, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist die Perspektive, in der die Gabenanwendung verstehen werden soll. Vers 19 sagt, nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Hast du schon mal darüber nachgedacht oder vielleicht sogar gezweifelt, ob Jesus überhaupt noch wiederkommen wird? Wenn du im Neuen Testament liest, dann wirst du sehen, dass die erste Gemeinde schon in die Erwartung war, dass Jesus zu derselben Zeit wiederkommen würde. Und es war so weit sogar, dass etliche von den Gemeindegliedern der damaligen Zeit faul wurden und sagten, Jesus wird ja bald wiederkommen, sowieso, wann werde ich überhaupt noch arbeiten? Ja? Jesus wird ja gleich wiederkommen, so ich brauche gar nicht zu arbeiten. Und sie wurden mit dieser Entschuldigung eigentlich faul und dann musste Paulus sie ermahnen und zur Tüchtigkeit wieder aufrufen. Wenn wir weiter in den Apostel, in den Epistel lesen, dann merken wir sehr oft, dass gerade dieses auch an der anderen Seite überschwingen kann. Sagt, oh, er hat versprochen, es ist schon diese lange Zeit ist schon vorübergegangen und er wird sowieso nicht wiederkommen. So eines, liebe Geschwister, ist sicher, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und mit diesem, wenn er wiederkommen wird, dann sagt es ganz klar, dass er Rechenschaft von einem jeden von uns fordern wird. Rechenschaft von einem jeden von uns. Und dieses Gleichnis, das erklärt uns dann jetzt und gibt uns Klarheit, wie dieses geschehen wird. Und daraufhin haben wir eine ganz interessante Begegnung hier mit dem Herrn, dem Eigentümer. Ja? Das andere, was wir in diesem aber auch verstehen müssen, liebe Geschwister, ist, wie verstehen wir unsere Verantwortung Gott gegenüber mit dem, was uns anvertraut ist. Das macht einen sehr großen Unterschied. Alles, was Gott dir in deinem Leben anvertraut und gegeben hat, wie verstehst du deine Verantwortung Gott gegenüber? Wenn du diesen Begriff hast, dass alles, was du hast, in Sachen, in Fähigkeiten, in Möglichkeiten, alles zusammengenommen, wenn du denkst, dass du es eignest, dann wirst du mit einer Perspektive dein Leben führen. Wenn du aber der Überzeugung bist, dass alles, was dir anvertraut ist als ein Verwalter, dann wirst du eine ganz andere Perspektive haben. Und das wird bestimmen, wie du dein Leben führen wirst und wie du umgehen wirst mit all dem, was du hast und bist. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir Und doch in diesem Text sagt es ganz klar, dass der Eigentümer, der Gott ist, sein Gut uns anvertraut hat. Und das ist ganz klar zu verstehen, dass wir denn seine Verwalter genannt werden und nicht Eigentümer. Wenn du das denkst, dass du alles eignest, dann willst du tun, genauso wie du willst. Du wirst dein Leben so fühlen, wie du willst. Du wirst deine Zeit einteilen, so wie du willst. Du wirst deine Güter, dein Eigentum so anführen und anteilen, so wie du willst. Dein Geld wirst du so verbrauchen, wie du willst. Es wird um dir gehen, was du willst. Aber wenn du den Begriff hast, dass du ein Verwalter bist, dann wird das eine ganz andere Art und Weise sein, wie du mit deinem Leben umgehst und die Gaben, die du hast und alles, was dir Gott gegeben ist. Dann wirst du immer ganz klar denken und sagen, dieses, was mir anvertraut ist, von jemand, der der Eigentümer ist, und ich möchte das Beste aus diesem machen, was mir gegeben ist. Das sind die Verwalter. Das ist der Gedanke hier in diesem Gleichnis. So, die Frage ist, wie leben wir? Als Eigentümer oder leben wir als Verwalter? Und ich kann dir jetzt schon sagen, das wird eine ganz andere Richtung geben, in der du lebst in deinem ganzen Leben. Aber Tatsache ist, dass ein jeder von uns Rechenschaft abgeben werden muss von dem, was uns anvertraut worden ist. Es wird die Zeit kommen, wenn Jesus kommt, wo wir diese Rechenschaft abgeben werden müssen. Und da haben wir diese wunderbare Begegnung mit dem Herrn. Er kommt zurück nach dieser langen Zeit, nach dem Gleichnis nach, und er trifft sich mit dem 5-Zentner-Mann oder mit der 5-Zentner-Frau. Und ich denke, es muss wirklich eine gute Erfahrung gewesen sein, wenn sie sich wieder getroffen haben. Ja? Für beide. Einmal auch für den, der es verwaltet hat. Denn er erwartete, dass sein Herr kommen sollte. Er schaute schon mit großer Hoffnung und Freude zu dieser Zeit, wenn sein Herr wiederkommen wird. Um dass er mitteilen kann mit all dem, was seins war und wie er damit gearbeitet hat und wie er das Seine, was seinem Herrn wo er Eigentümer ist oder eignet, dass er jetzt mit ihm zusammen diese Freude hat. Schaut mal, du hast mir 5 gegeben und dies ist das Resultat. Neue 5 hinzu. Wenn ihr Eigentümer seid, freut ihr euch, wenn das Endbilanz des Jahres doppelt so viel ist im Verdienst? Das ist ungefähr die Beschreibung hier der Freude, wenn sie wiederkommen. Und da ist die Freude mit ihnen zusammen. Was sagt uns dann der Text? Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Über wenigen? Das waren doch 5. Er sagt, ich will dich über viel setzen. Und dann sagt er, geh hinein zu deines Herrn Freude. Komm, wir wollen zusammen feiern, ein Freudenfest haben. Das ist eine wunderbare, gute Erfahrung zu haben. Aber da endet diese Geschichte noch nicht. Da kommt der, der 2 bekommen hat. Und was geschieht mit ihm? Genau dasselbe. Genau dasselbe. Er sagt nicht zu ihm, oh ja, der Vorige, der hat 5 gehabt, aber du hast nur 2. Nicht mal die Hälfte. Die Hälfte würde 2,5 sein. Macht er diesen Unterschied überhaupt nicht? Die Begegnung ist dieselbe. Die Freude von dem, der diese Sachen bekommen hatte, diesem Herrn das weiterzugeben, seinen Report zu geben, ist genau dieselbe. Der Herr, der freut sich genauso mit diesem, der 2 Zentner hatte. Und die Einladung ist genau dieselbe. Da sprach er zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu des Herrn Freude. Wunderbar. Kein Unterschied zwischen die beiden. Die Freude kommt von ganzem Herzen und ist ganz genau dieselbe Freude von den beiden. Das ist die Einladung, die wir bekommen von unserem Herrn. Er hat uns ausgeteilt. Wir sind wirklich von ganzem Herzen eingeladen, mitzumachen in der Arbeit seines Reiches. Und so wollen wir unserem Herrn begegnen und mit ihm feiern. Das ist die Einladung. Aber wenn wir in diesem Text hineinschauen, dann sehen wir, dass eine ganz längere Beschreibung hier ist über den 1 Zentner Mann oder Frau. Er sagt das folgende: Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Welches ist die Begegnung hier? Welches ist der Unterschied zwischen die ersten zwei und jetzt der dritte? Es scheint so, als ob es mit einer Beschuldigung anfängt, nicht wahr? Er sagt, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Ich wusste, dass du erntest, wo du nicht gesät hast. Ich wusste, dass du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Habt ihr irgendwie ein Gefühl der Freude hier mit dieser Begegnung? Habt ihr irgendwie dieses Gefühl, dass da ein Verlangen ist, dass, ja, ich möchte meinen Eigentümer, meinen Herrn wiedersehen? Nein. Es ist sehr traurig eigentlich, diese Beziehung, die da zwischen diese beiden ist. Welches ist die Beziehung? Es sagt, ich fürchtete mich. Und ich ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Hier, hast das Deine wieder zurück. Wisst ihr, ich denke, es gibt keine schwerere Beziehung zwischen uns und Gott, denn eine Beziehung in Angst und Furcht. Das ist nie Gottes Absicht gewesen für uns, dass wir eine Beziehung mit ihm haben sollen, die begründet ist oder die eigentlich geschieht aus Angst und Furcht. Die Beziehung, die Gott mit uns wünscht, ist diese, dass wir in Freude mit ihm zusammenleben sollen. Dass wir es ganz und gar fühlen, dass wir Teil seines Reiches sind. Dass wir Teil seiner Familie sind. Deshalb sind wir angenommen als seine Kinder. Dass wir Teil sind in all dem, was Gott tut und mit der Absicht, warum uns geschaffen hat, und dass wir diese Liebe Gottes und diese wunderbare, große Barmherzigkeit, die er uns gezeigt hat, weitergeben und dass wir Teil sind von diesem, was er so wunderbar geschaffen hat und uns hier hineingestellt auf dieser Erde, um uns seine Familie zu machen. Das ist die Absicht. Nie, dass wir in Furcht leben sollten. Aber das ist, wie die Beziehung zwischen diesem Knecht war und seinem Herrn. Was ist die Antwort? Du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht gestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen und wenn ich kommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen, sagt er. Was sagt er dann zu diesem? Er sagt, darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt es wem? Den der 5 hatte. Jetzt ist es mal ganz ungerecht, nicht wahr? Der hat doch schon 5, der andere hat ja doch nur 2 gehabt. Warum geben wir noch dem, der 5 hat, noch einen mehr? Wenn wir den geben würden, der 2 hat, dann würde es wenigstens ein klein weniger mehr ausgegleicht sein, nicht wahr? Aber das ist wiederum eine wunderbare große Lehre hier. Und das ist ganz klar dieses, dass wenn wir treu sind, dann werden wir belohnt werden nach unserer Treue. Wisst ihr, wenn wir in diesen Text hineinschauen und sehen, dann sind wir so oft, glaube ich, darauf bedacht und sehen, okay, ich möchte einmal ein 5-Zentner-Knecht sein. Ja? 2 ist nicht gut genug. Das andere ist die Besorgnis, die wir haben, wie werde ich es wirklich verdoppeln können, dass wenn ich 5 habe, 10 gebe und dass wenn ich 2 habe, auch 4 geben kann. Das ist diese Mentalität, die wir haben, die eine irdische Konsumermentalität ist, indem wir auf, wie sagt man, Performance, ja, auf was wir erlangen können, wie viel wir schaffen können, bedingt ist. Das ist nicht hier. Was sagt er zu ihnen? Du guter und was? Treuer Knecht. Es ist nicht um wie viel, liebe Geschwister, es geht nur darum, wie treu wir gewesen sind auf dem, was uns anvertraut ist. So, wenn du sagst, oh ja, ich würde sehr gerne meine Gaben anwenden in der Gemeinde, wenn ich nur singen könnte, ja, wie Walter oder Viola, dann ja. Aber weil ich nicht so singen kann, dann werde ich es lieber vergraben. Oh, ich möchte lieber, ja, wenn ich vielleicht so unterrichten könnte wie Bruder Ernst, dann ja, dann möchte ich es tun. Nun, das ist nicht der Sinn der Sache. Es ist nicht wie viel, es geht darum, um das eine, wie treu wir gewesen sind von dem, was wir bekommen haben. Und das ist die rechte Waage, die angelegt wird für uns. So einmal müssen wir verstehen, Gott gibt uns genau das, was wir verwalten können, wo wir begabt sind, es zu tun. Genau das. Er weiß genau, welche Fähigkeiten wir haben. Er weiß genau, wie tüchtig wir sind, in dem zu tun. So, er wird uns nie mehr fragen, als ob was wir tatsächlich tun können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, liebe Geschwister, das ist von uns abhängig, dass wir treu sind mit dem, was wir empfangen haben. Egal, was es ist. Drittens zu verstehen ist, dass es für uns so ganz klar sein soll, dass kein Unterschied gemacht wird mit dem, der 5 hat, mit dem, der 2 hat. Und sollte auch kein Unterschied gewesen sein von dem, der einen hat. Denn es geht nicht um, wie viel, sondern es geht um, wie treu wir gewesen sind in dem, was du und ich empfangen haben. Wenn ich diesen letzten anschaue, dann muss ich ganz aufrichtig sagen, dann sehe ich, welches das Ende ist. Was sagt er in Vers 30? Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähnenklappern oder Zähnenknirschen, wie die Übersetzungen sind. Welches ist dieser Platz? Wir kennen es. So, heute Morgen, lange schon zurück, aber heute wiederum, haben du und ich eine Wahl. Und es ist eine Wahl, die zwischen zwei Sachen ganz klar sich herausfinden wird. Einmal, möchtest du ein Leben führen aus Furcht für deinen Gott, in dem du nie wirklich zur Ruhe kommen kannst und du Entschuldigen brauchst, so wie der Knecht, der mit 1 Zentner hatte, oder wo du Vorwürfe machen musst oder wo du deine Willigkeit nicht einsetzen willst und viele andere Sachen mehr. Oder möchtest du Gott treu dienen, in die Freiheit, in der Einladung, die Jesus gegeben hat, komm zum Freudenfest deines Herrn. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Das meint, liebe Geschwister, aber, dass wir engagiert sind in dem, was Gott auf dieser Erde tut. Und das ist der große Unterschied. Wenn du als Eigentümer bist, dann wirst du das deine tun und du wirst dich entschuldigen müssen für viele Sachen. Wenn du aber Teil bist dieser Familie, wenn du Teil bist des Königreiches Gottes, dann bist du ein Teil des Ganzen und du freust dich, deinem Herrn zu dienen mit all dem Wunderbaren, was dir gegeben ist. Dann kannst du irgendeiner Zeit sagen, das ist nicht meine Sache, es ist deine Sache. Ich brauche es nicht mit meiner eigenen Kraft tun, ich tue es durch deine Kraft, die Kraft des Geistes. Ich tue es, weil ich wunderbar Erfüllung finde, hier schon auf dieser Erde, wenn ich dir dienen kann in all dem, was wunderbar, was mir ins Herz vertraut ist. Ich freue mich, wenn Menschen zu Jesus kommen. Ich freue mich, wenn wir Taufe haben. Ich freue mich, wenn Personen die Sünden vergeben sind. Ich freue mich, wenn irgendwie wieder, wenn Schwierigkeiten waren, dass ich das wieder hergestellt wird. Ich freue mich, wenn Jesus uns die Gelegenheit gibt, mitzuwirken, um Menschen zu ihm zu führen. Das ist Teil sein an diesem Werk, was Gott uns anvertraut hat. Und du und ich, wir sind begabt worden, es zu tun. Nicht, dass wir überwältigt sein sollen, aber ein jeder von uns ist befähigt worden, mit dieser wunderbaren Aufgabe der Verwaltung. Und ein jeder von uns soll diese Erwartung haben, mit Jesus einmal wieder zusammenzukommen und mit ihm einfach diese Freude zu teilen und dann eingeladen werden in diesem Freudenfest des Herrn. Liebe Geschwister, ich möchte mit euch allen von ganzem Herzen feiern in der Gegenwart unseres Herrn. Amen. Wir stehen auf. Ich bitte, dass Walter und Viola nach vorne kommen und Melanie, wir singen zusammen das letzte Lied als eine Weihe zu unserem Herrn nach unserem Gebet. Vater, wir danken dir für das Wunderbare, was du uns schenkst, für deine wunderbare Austeilung der Güter, der Gaben, die du uns schenkst. Vater, wir danken dir, dass wir dienen können. Und wenn wir auch jetzt in unserer Gemeinde vor den Wahlen wieder stehen, Herr, dann befähige du uns zu erkennen und zu sehen und willig zu sein, zu dienen, Herr. Dass wir einfach uns anbieten in dem, wo wir befähigt worden sind, in die Gaben, die wir haben. Sei es in den formellen Diensten, die wir haben in unserer Gemeinde, sei es in dem, was wir sonst außer diesen formellen Diensten tun können. Herr, wir wollen treu sein. Ja, Herr, wir wollen treu sein und wir wollen uns freuen in dem Werk, in dem Dienst, in deinem Königreich wirken zu dürfen. Es ist ein wunderbares Vorrecht, Herr. Und so bitten wir, fülle du uns mit deinem Geist und befähige uns, Herr, denn wir wollen treu sein. Amen.